Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarktausblicks der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich möchte heute insbesondere auf zwei Themen mit unserem Chef-Investmentstrategen Bernd Schimmer schauen, nämlich zwei Themen, die unsere Börsen in den letzten Tagen doch in Aufruhr versetzt haben und doch auch zu einigen empfindlichen Kursreaktionen geführt haben. Das erste große Thema ist ein ja bis dato sehr unbekanntes chinesisches Startup mit dem Namen DeepSeek, das doch die, kann man fast sagen, gesamte KI-Welt in Aufruhr versetzt hat. Und das zweite große Thema sind die angekündigten Zölle von unserem neuen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, das auch sowohl zu Reaktionen bei den angrenzenden Ländern als auch zu Reaktionen an den Börsen geführt hat. Das Ganze runden wir ab mit einem Blick auf unseren Kapitalmarkt, der jetzt ja nun fast schon einen Monat alt ist, beziehungsweise Kapitalmarktausblick. Genau, und dafür freue ich mich sehr, erstmal Bernd Schimmer hier begrüßen zu dürfen. Moin.
Moin, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie sich mit mir diesen Themen widmen wollen. Und damit möchte ich tatsächlich auch gerne direkt starten. DeepSeek kannte man vorher nicht, kannte ich vorher nicht. Ich weiß nicht, ob Sie es vorher schon kannten. Und von jetzt auf gleich ist das ganze Thema KI, was sich ja doch sehr um die elitäre Gruppe von einigen wenigen US-amerikanischen Konzernen fokussiert hat, auf den Kopf gestellt? Oder was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, also ich sag mal, auf den Kopf gestellt nicht. Ich versuche so zwei, drei Dinge, die mir spontan, aber auch nach ein bisschen Überlegung dazu einfallen, gerne hier mal zu referieren. Also natürlich kannte ich DeepSeek nicht. Der Kapitalmarkt kannte DeepSeek auch nicht. Wenn es dort eine Vorbereitung gegeben hätte, also mit anderen Worten, der Kapitalmarkt hätte es gewusst, dann hätte es nicht diese Eruption bei dem einen oder anderen Wert, und wir sprechen da über Milliarden an Marktverlusten, die es gegeben hat, die hätte es nicht gegeben, völlig klar. Mit so ein bisschen Abstand, was kann man dazu sagen? Ich glaube, man sollte jetzt nicht den Fehler machen und sagen, ja, das musste ja so kommen, so unter dem Motto, ich habe es ja immer gesagt. Aber in der Tat ist so ein bisschen was dabei. Wenn sich Monopole herausbilden und wenn Dinge euphorisiert werden und wenn man irgendwann auch gar keine Argumente mehr hat, weil am Ende immer wieder das gleiche oder die gleichen Unternehmen ganz, ganz weit vorne liegen, dann ist es häufig eben halt nicht mehr weit. Man sagt ja auch, denn irgendwann kommt der Fall, sowas hier glaube ich auch, dass das Ganze ein bisschen zurechtgeruckelt ist. Was nun wirklich an Ökonomie dahinter steckt, das weiß man nicht. Man weiß allerdings schon, dass die großen Unternehmen, also es hat sich ja eine Microsoft zum Beispiel geäußert, und die haben durchaus gesagt, das ist ernst zu nehmen. Also das, was sie dort gesehen haben, das ist eine gute Anwendung. Und wenn man sich die Klickraten in den App-Stores anguckt, so viele Menschen können eigentlich nicht irren. Bei dem einen oder anderen war es sicherlich auch Neugier. Aber DeepSeek ist ja wirklich raketenhaft nach oben geschossen. Mhm. Was heißt das eigentlich? Das heißt ja nichts anderes, als dass das Thema AI mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch sehr viel schneller an Breite gewinnen wird. Also wir sprechen auch von einer Art Demokratisierung der künstlichen Intelligenz. Denn eins ist ja auch klar, wenn man das Ganze jetzt verhältnismäßig preiswerter in den Markt bringen kann, sodass also noch größere Gruppen davon profitieren, dann wird das Thema in Gänze auch breiter und größer und wahrscheinlich auch schneller breiter. Also das ist eine gute Nachricht, das ist insbesondere eine gute Nachricht für den Kapitalmarkt, aber auch für die Produktivität der Volkswirtschaften, weil es ist unbestritten so, dass AI die Dinge eben halt beschleunigt. So. Und wenn man diese Dinge eben halt nicht mehr abhängig von einigen wenigen, dann eben halt zu Monopolpreisen erwerben muss, sondern ja quasi irgendwie, wie das Internet als solches irgendwie ein offenes Buch ist und AI gehört irgendwann dazu, dann werden diese Entwicklungen sich stimulieren. Das heißt eben halt aber auch nicht, dass die jetzigen großen Unternehmen, die das beherrscht haben, dass die nun von der Oberfläche weg sind. Also deren Infrastruktur ist natürlich so gewaltig. Man wird sie weiterhin brauchen, aber so ist vielleicht so ein kleiner Kratzer im Lack.
Mhm. Das finde ich ist auch genau der ganz spannende Part dazu. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. DeepSeek ist ein neues KI-Modell, ja, von einem chinesischen Startup, das in den Markt gegangen ist, das sich innerhalb kürzester Zeit tatsächlich, wir hatten es gerade angesprochen, an die Spitze der Apple App Store Charts geschossen hat, das von den großen Wettbewerbern als durchaus ernst zu nehmen bewertet wird. Und das ist halt das ganz Spannende, dass Open Source ist. Das heißt, eine Open Source Software, die ihre Codes offenlegt. Also dementsprechend ist das ein sehr, sehr interessantes Modell und wird gerade, und das Wort hatten Sie auch eben gerade in den Mund genommen, zur Demokratisierung nochmal dementsprechend noch stärker beitragen. Und das wird am Ende wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Nachricht für die Kapitalmärkte sein, weil diese ganzen Produktivitätsgewinne, die wir ja KI zugeschrieben haben, aber auch für die Zukunft noch akkreditieren wollen, die werden hier nochmal verstärkt in die Breite getragen und einfacher erreichbar gemacht werden. Also von daher, ja, ein kleiner Schockmoment, zumindest für die alteingesessen ist auch das falsche Wort, weil alteingesessen sind sie tatsächlich nicht, aber die bereits im Markt existierenden großen Unternehmen, Sie hatten sie angesprochen, Microsoft zum Beispiel, Nvidia ja auch in der Technologie, beziehungsweise der Halbleitertechnologie dann dahinter, nicht zu vergessen, den ganzen Alphabet-Konzern, Meta, die hier dann einen, ja, zumindest ernstzunehmenden Wettbewerber mit vor die Nase gesetzt bekommen haben. Also von daher sehr spannend. Ich bin ganz gespannt, wie sich das in der Zukunft weiterentwickeln wird. Etwas, was fast schon wie ein Blick in den Rückspiegel klingt, weil das hatten wir irgendwie schon mal, ist das Thema Zölle. Und das ist das zweite große Thema, auf das ich mit Ihnen gerne einmal zusammenblicken wollte. Weil wenn ich mich an die erste Legislaturperiode von Präsident Donald Trump erinnere, hatten wir das ganze Thema irgendwie schon mal. Und wir hatten auch das ganze Thema, wir als Amerikaner setzen nun Zölle auf Produkte und Dienstleistungen aus anderen Ländern. Diese Länder, ja, werden dann entsprechend mit Zöllen reagieren, angeführt zum Beispiel auch von China. Und am Ende schürt das so ein bisschen die Idee eines großen Handelskonfliktes. Irgendwie nicht so ganz neu. Aber gibt's da andere oder neue Nuancen? Wie bewerten Sie das?
Also ehrlich gesagt, der Finanzmarkt, der Kapitalmarkt hat sich in Teilen vielleicht schon so ein bisschen auf der Sonnenseite gesehen. Weil, man muss ja deutlich sagen, das, was Herr Trump eben halt im aktiven Wahlkampf angekündigt hat, das hat und wird er, das ist ja auch sein Versprechen, in aller Regel umsetzen. Insofern hat man vielleicht so ein bisschen gedacht, naja, das eine war Wahlkampf und das andere ist Realpolitik und möglicherweise sieht er eben halt jetzt von diesen ja insgesamt schädlichen Handelszöllen ab. Das scheint nicht so zu sein. Also es ist ja dann eben halt wie ein Paukenschlag gekommen, Zölle Richtung Mexiko, Richtung Kanada und nochmal Zölle obendrauf Richtung China. Da gibt's ja schon Zölle. Also diese 10%, das sind ja nicht die einzigen Zölle. Da gibt's Zölle, aber es wird jetzt eben halt dementsprechend nochmal nach oben ausgerichtet. Ja, was macht man damit und wie kann man damit umgehen? Also das ist, hat sich ja auch ein bisschen rumgesprochen. Damit ist ja keinem gedient. Das ist gegen das Thema Globalisierung gerichtet, das ist gegen das Thema Wettbewerb gerichtet, das heißt Abschottung. Das bedeutet am Ende aller Tage höhere Preise für die amerikanischen Verbraucher. Das heißt eben halt auch weniger Handel. Das heißt auch diejenigen, die Sachen gut machen können, weil sie einfach eine gute Ausbildung haben, weil sie gute Standortbedingungen haben, können dann eben halt nicht mehr wettbewerbsfähig in das andere Land importieren, exportieren. Das wiederum wird dazu führen, dass Zölle, wenn sie dann so kommen, am Ende auch weniger Wohlstand bedeuten. Das hört sich hart an, aber das wird so sein. Das ist die ökonomische Grundlage. Wie geht man jetzt damit um? Die Börsen haben reagiert, sie waren da vorher auch ein Stück weit in Feierlaune und sie brauchten, glaube ich, jetzt irgendwie auch ein Ereignis, das hätte auch ein anderes sein können, dass man mal wieder so ein bisschen Luft und Dampf ablässt. Ne? Man muss ja auch sehen, dass der DAX irgendwie fast zweistellig im Plus gewesen ist. Muss man auch die Frage stellen, geben das die volkswirtschaftlichen und die unternehmensspezifischen Daten her? Naja, mal so eben und eben. Also es ist auch so ein bisschen nach oben gejatzt worden. Das, was stärker nach oben geht, kann dann ja eben halt auch mal ein bisschen korrigieren. Das ist das Normalste der Welt. Wie geht's weiter? So, noch ist die EU ja verschont. Wird sie das bleiben? Nee, wahrscheinlich nicht. Am Ende spricht man Herrn Trump ja zu, dass er dieser Dealmaker ist. Das heißt, er spricht eine Drohung aus, setzt eben halt die Hindernisse unglaublich weit nach oben, deswegen ja auch 25%, man hätte ja auch 15, 10 oder 5% jetzt Mexiko und Kanada nennen können. Nee, da wird also richtig ins Füllhorn gegriffen und wird Angst und Schrecken verbreitet, weil er möchte gerne eine gute Verhandlungsposition haben. Und darum kann es ja eigentlich am Ende nur gehen. Er ist bekannt als Dealmaker. Das heißt, er wird jetzt von den Mexikanern und von den Kanadiern einen Vorschlag haben wollen, wie man dann eben halt diese Zölle entweder reduzieren oder möglicherweise auch komplett auf sie verzichten kann. Und ich glaube, das Wichtige ist der Faktor Zeit. Bleiben diese Zölle jetzt, weil man sich danach dann eben halt irgendwie anders geeinigt hat, bleiben die für 14 Tage? Bleiben die für 2 Monate, für 3 Monate oder möglicherweise für immer bestehen? Und wenn sie denn von der Fristigkeit über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, dann hat das Auswirkungen. Das hat wirklich Auswirkungen auf die Ökonomie, insbesondere der betroffenen Staaten. Also, dass die Amerikaner deshalb in die Rezession gehen, das glaube ich nun mal nicht. Da wird man es eher in den Preisen sehen. Dass es für Mexiko, aber auch für Kanada und die dort eben halt ansässigen Unternehmen schwierig sein wird, das ist mal klar. Also, mit anderen Worten, ist er der eigentliche Dealmaker, was man ihm nachsagt, und hat er einfach eine komplett andere Verhandlungstaktik als alle anderen Politiker, dann kann man am Ende aller Tage vielleicht auch sagen, naja, jetzt hat er sein Ziel erreicht, das kann er jetzt an Wählerinnen und Wählern sagen. Möglicherweise hat das dann vielleicht auch sogar noch Vorteile für die USA, dann ist ja alles gut. Bleibt das aber ein fester Bestandteil, da muss man neu überlegen. Und dann glaube ich auch, weil sich das dann irgendwann auch auf die Weltwirtschaft auswirken wird, dass wir Abstriche beim Wachstum machen müssen, dass wir Abstriche bei den Unternehmensgewinnen machen müssen und so weiter und so fort. Das dürfte an den Märkten eine Korrektur auslösen. Da bin ich mir relativ sicher. Also es ist eine Frage der Zeit und es ist am Ende auch eine Frage, inwieweit dort Verhandlungen geführt werden oder ob das jetzt einfach Fakt ist.
Ja, spannend. Da bin ich ganz bei Ihnen. Da muss man schauen, wie lange diese Zölle dann tatsächlich im Markt sein werden und stattfinden werden, auch dementsprechend, welche Wirkung sie entfalten werden.
Es gibt ja noch einen zweiten Punkt, wenn ich da nochmal einhaken darf. Bitte, der zweite Punkt, das sind ja die amerikanischen Verbraucher. Also warum hat Herr Trump die Wahl gewonnen? Da gibt es viele Gründe. Ne? Aber ein Grund war auch, dass er der Administration Biden vorgeworfen hat, dass sie die Preise nicht im Griff hätten. So, und es ist ja nun mal klar, dass die Preise einfach steigen müssen. Also das kann man nicht mehr mit Margenverzicht kompensieren. Das wird jetzt nicht so sein, dass die kanadischen Unternehmen sagen, naja gut, dann sind unsere Produkte zukünftig, damit sie weiterhin wettbewerbsfähig bleiben, sind sie halt 25% preiswerter. Das wird in der Masse nicht gehen, weil die Margen sind einfach nicht so hoch. Das wären Verlustgeschäfte. Das werden sie also auf Dauer nicht tun. Also vor dem Hintergrund werden diese Produkte, die ja nicht eins zu eins und immer ersetzbar sind durch eigene Produktionen im Inland, werden die teurer werden. Mhm. Wenn jetzt aber, ich sage das mal in Anführungsstrichen, der Wahlkampfschlager von Herrn Trump stabilere Preise gewesen ist, und das war er, dann hat er ein Problem. So, und das werden ja die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger relativ schnell merken, dass sich da was in der Preissteigerungsrate tut. So, und jetzt geht's weiter. Das wird sich auch der wirklich, wirklich gute amerikanische Notenbankpräsident, Herr Powell, angucken. Und das hat er ja auch schon gesagt. Und wenn da Probleme in den Preisen sind, naja, dann muss er ein Stück weit reagieren. Die erste Reaktion wäre sicherlich, erstmal die Zinsen nicht zu senken. Das hat er schon gemacht. Die zweite Reaktion, und das wäre dann wirklich nicht gut, damit zu drohen, dass man unter diesen Verhältnissen möglicherweise sogar die Zinsen erhöhen muss. Und dann resultiert daraus ein Machtkampf zwischen Herrn Powell und Herrn Trump. Und da weiß ich am Ende ehrlich gesagt nicht, wer stärker ist. Denn Herr Powell wird die Märkte auf seiner Seite haben. Und ich sage es immer wieder an dieser Stelle, Education der Märkte. Die Märkte haben eine enorme Kraft. Und wenn die Rentenmärkte, und das ist nicht der Aktienmarkt hier, wenn die Rentenmärkte sagen, das ist nicht gut, wir werden das quittieren mit Renditesteigerung, dann hat am Ende die amerikanische Volkswirtschaft ein Problem, weil sie höhere Zinsen zahlen muss. Aber es hat auch der Aktienmarkt ein Problem, weil ich dann am Rentenmarkt möglicherweise nochmal eine deutlich attraktivere Rendite bekomme und umswitche von Aktien in Anleihen. Also das ist ein spannendes, wirklich spannendes Thema, wo ich nicht wirklich weiß, wer am Ende dort als Sieger hervorgeht.
Vor allen Dingen, wenn ich jetzt Ihr Modell nochmal weiterdenke, dann habe ich ja auch nochmal wieder ein Thema mit den Wechselkursen. Wenn ich entsprechend zum Beispiel am US-amerikanischen Rentenmarkt höhere Renditen, weitaus höhere Renditen erwirtschaften kann als zum Beispiel in den europäischen Pendants, dass sich dann da entsprechende Geldmengen von A nach B hin bewegen, oder?
Ja, ich habe zwei Probleme. Ne? Das eine Problem ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, und das haben wir jetzt auch am Wochenende schon gesehen, der Dollar hat ja aufgewertet gegenüber dem Euro. Das ist ja nicht zufällig passiert. Das heißt, die Amerikaner importieren schon ein Stück weit mehr Stabilität. Das ist gut für die Preise. Aber er möchte natürlich auch eine bessere Leistungsbilanz haben. So, da haben die Amerikaner ja ein Defizit derzeit. Das heißt aber auch, ein fester Dollar ärgert die Exporteure, die amerikanischen Exporteure, weil sie nicht mehr so wettbewerbsfähig sind. Auch das ist eigentlich nicht im Sinne von Herrn Trump. Er möchte eigentlich nicht wirklich einen richtig starken Dollar. Das heißt aber auch, und dann drehen wir uns jetzt langsam einmal im Kreis, wenn denn der Euro zum Dollar eher schwächer ist, dann heißt das wiederum für Frau Lagarde, die europäische Notenbankpräsidentin, dass sie ein Stück weit eingeschränkt ist, was das Thema Zinssenkungen anbelangt. Weil sie wird es natürlich nicht wirklich gut finden, wenn der Euro immer weiter abbröckelt, nur weil die Amerikaner eben halt höhere Zinsen zahlen. Und das wird ja so sein. Also mit anderen Worten, es ist so wie immer, das, was die Amerikaner machen, hat einen immensen Einfluss, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Renten und natürlich auch auf der volkswirtschaftlichen Seite. Das kommt alles aus den USA und wir können eigentlich in vielen Fällen leider nur reagieren. Wir können nicht agieren. Wir sind da immer noch abhängig von den USA.
Ja, spannend. Also die Geschichte kann man tatsächlich noch weiter drehen. Also von daher, aber das heben wir uns vielleicht für den nächsten Podcast auf. Aber von daher vielen, vielen Dank für die kurze Educational-Runde hier einmal für mich und für unsere Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall. Was die EZB, und da schließe ich jetzt einmal kurz den Kreis, getan hat. Sie hat nämlich genau das getan, in der Zwischenzeit fast ungesehen, wollte ich gerade sagen. Sie hat genau das getan, was sie angekündigt hat. Sie hat die Leitzinsen nochmal um 25 Basispunkte nach unten genommen. Sie jetzt auf 2,75 gestellt, richtig?
Ja, das ist so. Das ist also wie erwartet, hatte null Effekt an den Finanzmärkten. Das ist gut vorbereitet gewesen. Alle sind davon ausgegangen, auch der Finanzmarkt. Also wenn man denn so will, das Event hat stattgefunden, aber es hat eigentlich keiner wirklich Notiz davon genommen. Die Rentenmärkte haben es vorher eingepreist, die Aktienmärkte haben es gewusst, also hat es keine Rolle gespielt. Mhm. Der Fahrplan ist eigentlich auch geschrieben, was die EZB anbelangt. Ich glaube, dass auch bei der nächsten Zinssetzung ein weiterer Schritt nach unten durchgeführt wird. Und man wird dann irgendwann sich diesem neutralen Zinsniveau nähern. Die Prognosen der Märkte liegen zwischen 2% und 2,25 für die Einlagefazilität. Wir sind eher am oberen Ende, wir sind eher bei den 2,25. Wenn dann eben halt die Währung stabil ist, dann müssen wir mal gucken, was hier bei dem Thema Zölle passiert. Wenn das einigermaßen hinhaut mit dem Thema Inflation, dann wird es wohl auch so kommen. Und dann dürfte es auch eben halt keinen überraschen. Gehen wir deutlich tiefer, dann haben wir ein anderes Problem. Also das wünschen wir uns, glaube ich, nicht wirklich. Weil wenn wir deutlich unter 2% Einlagefazilität gehen, dann ist da noch mehr Sand im Getriebe, was die europäische Konjunktur anbelangt. Müssen wir vorher aufhören, ist das auch nicht so richtig toll. Wir brauchen eigentlich niedrigere Zinsen. Dann kommt uns möglicherweise das Thema Zölle und das Thema Wechselkurs in die Quere, was beides nicht gut wäre. Also hoffen wir mal drauf, dass die Prognosen, die am Ende von der HASPA, aber auch mit wenigen Abweichungen auch von den Finanzmärkten gegeben werden, dass sie so passen. Und stellen wir uns mal drauf ein, dass wir noch um 50 Basispunkte in der Einlagefazilität nochmal nach unten gehen.
Mhm. Prognosen der HASPA und das nehme ich jetzt nochmal dankend auf und ich würde gerne noch eine Runde mit Ihnen drehen und zwar noch einmal den Blick auf unseren Kapitalmarktausblick. Das hatte ich in der Einleitung einmal angekündigt. Jetzt mit dem Wiederauflodern des Handelskonfliktes, mit der neuen KI-Welle aus China, mit den Möglichkeiten und Einschränkungen der Notenbanken, sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks. Wie schauen wir da auf, ja, nach mittlerweile einem Monat, wie schauen wir da auf unsere Prognose, wie schauen wir da auf unsere Aufstellung? Mut zur robusten Aufstellung hatten wir es ja damals genannt. Aus Sicht von der KI-Welle, aus Sicht unseres ersten Themas würde ich sagen, das hat sich hier ausgezahlt, sich nicht auf die einzelnen erfolgstreibenden Unternehmen ausschließlich zu konzentrieren. Wie bewerten Sie das insgesamt?
Naja, also ist kurz vor Stolz, würde ich sagen. Natürlich sind wir Stand heute irgendwie hochzufrieden mit dem, was wir im Kapitalmarkt postuliert haben, was wir erwartet haben. Nochmal, wir kannten weder DeepSeek, noch kannten wir den Zeitpunkt, wo der Kapitalmarkt in der Tat mehr in die Breite geht. Wir haben uns das gewünscht, also insofern freue ich mich darüber, dass genau das passiert ist, ohne das Ereignis im Vorhinein kennen, das konnte man nicht kennen, so meiner Meinung nach. So, aber die Einschätzung, die wird mehr als bestätigt und da finden wir das auch nach wie vor gut, dass wir genau das postuliert haben. Dass es eben halt nicht ausreichend ist, nur die weltweiten Indizes mit diesen unglaublich hohen Marktkapitalisierungen zu kaufen, weil das war keine breite Streuung mehr, das war eine Konzentration. Und diesen Dingen lassen wir jetzt ja auch mehr und mehr Taten folgen. Das heißt, wir finden Nebenwerte gut in der internationalen Ausprägung. Wir glauben auch, die Psyche kommt ja nun auch eben halt aus Asien, dass aus Asien durchaus Positives zu erwarten ist. Muss man mal gucken, was mit den Zöllen ist. Ich glaube, da muss man einmal dieses Tal muss man einmal durchschreiten. Aber ansonsten ist es natürlich auch, ich will nicht sagen erstaunlich, aber es ist bemerkenswert, dass nicht China bei Herrn Trump komplett im Fokus ist, sondern dass es eben halt diese beiden Nachbarländer sind. Er weiß natürlich auch, dass das vielleicht nicht so schlau ist, diese Beziehungen weiter zu belasten. Also vor dem Hintergrund ist das eigentlich eher positiv Richtung Asien gucken. Also das sind Dinge, die sich derzeit abtun, die vielleicht sogar ein bisschen schneller kommen, als wir das erwartet haben. Aber es ist, wenn ich das mal so sagen darf, eine hundertprozentige Bestätigung dessen, was wir erwartet haben zum Kapitalmarkt. Insofern kann ich es hier eben halt auch nochmal nennen. Wir haben es ja auch schon in den ersten Sätzen unseres heutigen Podcasts gesagt, Breite, Breite, Breite. Und das heißt für uns eben halt Streuung, Streuung, wirklich in unterschiedlichen Dingen denken, dann eben halt möglicherweise, das mag dann auch mal sein, nicht komplett an den Erfolgen partizipieren zu können. Das passiert dann natürlich, wenn ich breiter bin, aber am Ende ist man, glaube ich, besser aufgestellt und man ist strukturierter. Das ist vielleicht das Wichtige. Das andere ist ja schon fast so ein bisschen Wette, ne? Die werden es schon schaffen, ne? Haben es ja in 2024 und 2023 auch geschafft. Dann schaffen sie es in 2025 auch. Aber es ist eine Wette. Und da glaube ich eher ein bisschen runtergehend von dem Thema Wette, sondern eher in das Thema Strukturierung.
Schöner hätte ich es nicht sagen können. Und ich versuche es auch gar nicht erst, das nochmal zusammenzufassen. Ich nehme das als Schlusswort für den heutigen Podcast und bedanke mich sehr bei Ihnen für die Exkurse zum Thema Zölle, zum Thema DeepSeek und einmal nochmal den Blick auf unseren Kapitalmarktausblick. Schön, dass Sie mir und unseren Hörern und Hörerinnen die ganzen Insights mitgeben konnten und mitgegeben haben. Für die, die sich dazu noch mehr interessieren, Sie haben eine Ausarbeitung zum Thema DeepSeek oder eine Kurzausarbeitung zu diesem Thema auf www.hasbeck-kapitalmarkt.de eingestellt. Die ist sehr lesenswert. Und ansonsten immer nochmal den Verweis auf unseren Jahresausblick Mut zur robusten Aufstellung. Den finden Sie auch dort. Den finden Sie auch nochmal als Podcast. Für diejenigen, die das nicht lesen möchten, sondern hören wollen, kann ich auch nur sehr empfehlen. Muss ich auch, habe ich dran partizipiert. Also von daher, ja, wünsche ich allen unseren Hörerinnen und Hörern eine angenehme Restwoche und bedanke mich nochmal sehr bei Ihnen und übergebe Ihnen gerne das letzte Wort.
Ja, das habe ich ja schon ein bisschen gehabt. Also ich freue mich. Ich freue mich in der Tat über diesen ersten Monat. Das ist spannend. Ich freue mich nicht über alles. Ich freue mich nicht über das, was wir jetzt hier am Wochenende gehört haben, über das Thema Zölle. Aber die Breite, das finde ich wirklich gut. Und dann macht Börse irgendwie noch mehr Spaß, wenn es eben halt nicht nur einige wenige sind, sondern man kann eben mehr machen. Wo ich mich nicht ganz drüber freue, muss ich auch sagen, ist, dass wir wahrscheinlich noch viele Podcasts machen können. Weil Herr Trump ist ja für vieles bekannt, aber er ist nicht für Langeweile bekannt und er ist auch nicht dafür bekannt, dass er das möglichst ereignislos seine Politik machen will, sondern er ist ja eher dafür bekannt, dass er gerne auf die Tonne haut. Und das sind gute Gründe, darüber zu reden, die Schlussfolgerung zu ziehen. Und hoffentlich haben wir, da muss ich dann allerdings sagen, nicht zu viele davon, sondern haben weiterhin ein erfolgreiches Kapitalmarktjahr 2025.
Dankeschön. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.